sind minimale Ausschläge auf dem Audiogerät. Das möchte ich nicht. Ich möchte absolute Stille haben. Warum hast du deine Wohnung nicht schalldig gemacht?
Ich glaube, die Wohnung wurde auf einem Friedhof gebaut, deswegen.
Das macht Sinn. Wenn ich Kopfhörer reinschuge, dann höre ich auch die ganze Zeit irgendwie sterbt, sterbt, sterbt.
Ja.
Ausgemacht.
Hallo und herzlich willkommen zu Hausgemacht, der Podcast für die beiden mit dem Mitteilungsbedürfnis.
Guten Abend.
Okay, also lass mich das kurz zusammenfassen. Du warst gestern im Outlet Romont?
Nein.
Hast du das nicht geschrieben? Oder war ein anderer Kumpel von uns gestern im Outlet Romont?
Ein anderer Kumpel war, glaube ich.
Aber du warst heute im Outlet Romont.
Richtig.
Ich dachte, du wärst jetzt 2 Tage in Folge im Outlet Romont gewesen.
Nee, der hat geschrieben, der hat ja davon berichtet, dass er wieder Frikandeln gegessen hat. Mhm. Und dann habe ich ja geschrieben, dass ich auch jetzt nach Holland fahren werde. Wir haben geplant, ins Outlet zu fahren, aber tatsächlich, wir sind halt über die Grenze gefahren, um da in Lidl zu fahren.
Wie man das so macht?
Wie man es halt so macht, ja. Und dann, als ich das dann halt geschrieben hatte, halt gefragt, so, ja, fährst du ins Outlet oder Frikandeln okay. essen? Habe ich einfach nur ja geantwortet, wir waren da nicht.
Okay, ich hatte irgendwie auf dem Schirm, dass du gestern und heute im Outlet Romont warst.
Ja, also wir haben es gestern dann tatsächlich verschoben, weil wir mit unserer Tochter unterwegs waren, aber keinen Kinderwagen mitgenommen haben.
Du bist auch so einer, ne? So, ja, so, das ist so schön, nochmal am Rand verlassen. Ich bin übrigens Vater. Wer Eltern ist, oder das wissen.
Ja.
Auch wenn ich mir so deine Wohnung angucke, dann so überall. Ich frage mich halt die ganze Zeit. So
Dreck.
Also nee, ich frage mich so, liegen diese Babysachen immer da so oder bist du halt vorher noch mit so einer Kiste rumgerannt und hast so einzelne Babysachen einfach so in der Wohnung verstreut, so schön, damit Daniel jetzt auch merkt?
Es kommt drauf an, weil man muss hier differenzieren, was hier Hundespielzeug ist und was Kinderspielzeug ist. Also die ganzen Spielsachen auf dem Boden ist Hundespielzeug.
Okay. Und das letzte mit dem Namen, mit dem gestickten Namen deiner Tochter ist auch Hundespielzeug?
Ja.
Cool.
Und ansonsten, es ist tatsächlich relativ immer so, dass die Kindersachen hier so rumliegen. Aber man kommt halt auch nicht dazu, das wegzuräumen, wenn man es halt immer braucht.
Ja, weil immer wenn man was vorhat, dann muss man einen Podcast aufnehmen.
Richtig, ja.
Verrückt. Ja. Ist nicht mal geschafft, die Salz- und Pfefferstreuer hier wegzuräumen.
Die stehen immer hier, das ist ja auch eigentlich der Esstisch.
Oder willst du einfach so ein bisschen den Podcast noch würzen heute?
Ja, so ein bisschen. Ja, wobei das ist auch schon eine richtig weiße Aussage, dass man mit Salz und Pfeffer nur würzen kann.
Ja, ich bin deutsch.
Ja. Ja, aber was ich eigentlich erzählen wollte, war tatsächlich von dem Erlebnis gestern im Lidl, weil es ist halt schon. Also,
warst du jetzt gestern? Warst du gestern im Lidl?
Wir waren gestern im Lidl in Holland.
Du warst gestern also doch in Holland.
Ja. Hörst du mir nicht zu?
Ja, ich krieg das irgendwie nicht mehr alles zusammen.
Wir waren heute im Outlet und gestern waren wir im Lidl.
Und wo war die gestern im Lidl?
In Holland.
In Holland? Näher, also ihr wart gestern doch in Romont.
Ja, aber nicht im Outlet.
Okay, aber das ist mein okay, dann haben wir eine Frage halb berechtigt. Also du warst gestern und heute in Romont.
Ja.
Okay, dann kann ich ja jetzt meinen Joke bringen. Ist dein 20er-Paket Frikandeln schon leer gewesen oder warum? Hat mich 43 Minuten Autofahrt gekostet, diesen mit zusammenzubringen. Dir wird ihm gefallen.
Das ist wie die South Park-Folge mit den Fischstäbchen. Was halt auf Deutsch auch überhaupt absolut keinen Sinn ergibt. Aber die haben den komplett durchgezogen.
Bist du ein schwuler Fisch?
Was soll das bedeuten? Ja, ich bin ein Mann, kein Fisch. Also wir sind aber in Lidl gefahren, weil meine Freundin auch tatsächlich sehr begeistert davon war, was sie halt alles da haben.
In einem holländischen Supermarkt?
Ja, beziehungsweise in diesem holländischen Lidl. Wir waren ja jetzt in Holland am Meer und waren ja auch in einem entsprechenden Jumbo. Mhm. Was ja auch nochmal, ich sag mal, noch holländischer ist als ein Lidl, sage ich. Also jetzt mal so. Und ich fand aber trotzdem krass, was die für Sortiment haben im Vergleich zu Deutschland. Also da habe ich schon so bei manchen Dingen mich gefragt, warum hat man das nicht in Deutschland?
Die haben halt alles schon so fertig, ne? Einfach so die Kartoffeln schon geschält in Scheiben.
Ja.
Sie einfach nur, also es ist einfach alles vorbereitet schon.
Also als meine Freundin mir davon erzählt hat, dass sie da war, die war mit meiner Schwester das erste Mal da, meinte dann so, wir müssen da auch nochmal hinfahren, ich will dir das zeigen. Und das war für sie so, als würde man halt ein Paradies zeigen. Und hat mir dann so ganz stolz davon erzählt, die haben Kartoffeln, die kann man in der Mikrowelle machen.
Wow.
Was halt an sich natürlich praktisch ist, das gab es tatsächlich auch in Deutschland, meinte meine Schwester früher. dass man die halt für 7 Minuten einfach in der Tüte in die Mikrowelle schmeißt, dann hat man halt fertige Kartoffeln. Mhm. Was halt eigentlich ganz nice ist, auch meinte sie, wenn man kleine Kinder hat, weil dann schmeißt man die Kartoffeln in die Mikrowelle und schneidet ein paar Würstchen dazu und dann hast du meinetwegen so ein leichtes Abendessen nochmal schnell. Mhm. Und die haben auch einfach so schon Suppengemüse komplett vorgeschnitten auch einfach.
Das gibt's doch aber auch in Deutschland, oder?
Ja, aber nicht so richtig klein in kleine Würfel geschnitten. Okay. Also ich kenne das zumindest nicht von Deutschland. Das größte an Luxus, was ich aus dem deutschen Supermarkt kenne, ist diese Salatmischung, die man nicht mal waschen muss. Mhm. Aber in Holland
kann mir bestimmt Leute vorstellen, die das nicht waschen, aber sowas würde mich halt auch skeptisch machen.
Ja, ja. Ja, aber es steht halt drauf.
So. Ja, aber gut, also trotzdem.
Und dann gehst du aber so durch den Supermarkt und denkst dir halt so, warum gibt's das nicht in Deutschland?
Ja, ich muss sagen, ich finde das auch immer krass, dass es in Holland die ganzen Sachen wirklich schon so komplett vorbereitet gibt. Ist sowas wie, wir hatten, als wir jetzt in Holland waren, du warst dabei, wir hatten ja diese Pfannkuchen. Mhm. Und die gibt's, glaube ich, auch in Deutschland. Aber auch sowas ist irgendwie so, ich muss diesen Pfannkuchen einfach nur aus dem Paket nehmen und ich könnte ihn theoretisch warm machen und wäre fertig. Ja. Und das ist nur, also es gibt ja auch Dutzende anderer Sachen auch, die haben viel mehr Fertigessen, finde ich auch.
Ja.
Also, oder zumindest so portionsweise fertig, dass du es direkt kochen kannst. Also dieses lästige Schneiden und Schälen.
Ja, aber guck mal, das war aber auch so ein Gedanke von mir. Es gibt ja, ich weiß gar nicht, wie die App heißt oder wie die Webseite heißt, es gibt ja so dieses Abo, wo du Gemüse bestellen kannst oder Obst bestellen kannst, was halt nicht so schön ist, was halt nicht Supermarkt-Modelmaße hat, mhm. Was du dann zugeschickt bekommst. Was hindert denn dann theoretisch ein Supermarkt oder diese Firma da dran, das ganz einfach schon zugeschnitten, dann genauso einfach im Supermarkt zu vertreiben? Dann hast du halt nicht diese Prämisse, dass Obst und Gemüse perfekt aussehen muss, sondern verarbeitest das einfach, schneidest das halt schon zurecht, schneidest die unschönen Stellen meinetwegen raus oder ist halt egal, dann hast du halt das Gemüse halt auch unschön verarbeitet, aber dann zumindest halt irgendwo ein Bearbeitungsprozess, was du da halt auch im Supermarkt vertreiben kannst.
An sich eigentlich keine verkehrte Idee.
Das ist auch nicht jetzt, ich sag mal, an den Endverbraucher gedacht, dass der nicht mehr was schnibbeln muss, aber auch einfach dann um Gemüse, was man halt nicht braucht oder was halt nicht gern gekauft wird, dass man das dann auch irgendwie schon, aber trotzdem in den Supermarkt bekommt.
Ja, ich muss sagen, ich finde dieses, deswegen komme ich auch immer wieder darauf zurück, dieses Schnibbeln, ich finde das halt auch echt angenehm in Holland, weil, also ja. Je nachdem, was du kochst, brauchst du ja länger fürs Schneiden von den verschiedenen Gemüsesorten, Arten ja. Und so weiter, als nachher das Kochen. Also das, an sich, bei vielen Sachen geht Kochen ja an sich eigentlich recht schnell, weil du einfach alles in die Pfanne wirfst oder in den Topf wirfst. Vielleicht nacheinander, damit es alles nicht gleichmäßig weich wird, aber das geht an sich schnell. Und ich habe auch immer das Gefühl, je nachdem, wie viel ich koche, vor allem, wenn ich größere Portionen mache beim Vorkochen, dann brauche ich einfach länger dafür, die Sachen zurechtzuschneiden, als sie zu kochen nachher. Ja. Deswegen finde ich das so praktisch.
Auch dieses,
als wir mit 7 Leuten waren, war es halt total angenehm.
Ja.
Wobei wir da auch selber geschnitten haben, was das Ganze wieder so ein bisschen. Bitte, fahre fort, Arthur.
Ja, also das mit den Pfannkuchen war auch zum Beispiel so ein Ding, wo ich dachte, ich wusste ja nicht, was ihr gekauft habt, ne? Aber als der Kumpel dann das Frühstück am Samstag vorbereitet hat und dann die ganze Zeit kam von wegen, ja, mach uns jetzt endlich die Pfannkuchen. Wo ich dachte so, habt ihr jetzt ernsthaft Mehl und Zucker und so weiter geholt? Und dann dachte ich so, nee, ihr habt bestimmt diese Tube geholt, wo man das nur noch rauspressen muss. Und dann kam da einfach nur dieser Schritt weiter mit den fertigen Pfannkuchen, die man einfach nur noch in der Pfanne warm machen musste. Wo ich einfach nur so dachte, okay, ich habe vieles erwartet in dieser Situation. Aber das ist alles. So wieder dieser Schritt, was ich mal angesprochen habe, so von wegen, statt die Suppe an den Tisch zu bringen, lieber mit jedem Teller einzeln in die Küche zu laufen. Ne, so von wegen.
Das habe ich das heute nicht verstanden, was du damit mir sagen wolltest. Aber okay.
Warum sollten wir für 7 Leute den Pfannkuchen selber anmischen, wenn wir einfach schon fertige Pfannkuchen kaufen können, die man warm machen muss?
War so ein bisschen mindblown bei dir, ne?
Ja, das ist so ein Schritt weiter gedacht, wo ich gar nicht hätte drauf kommen können, dass man sowas machen könnte oder sowas kaufen kann.
Die Holländer sind einfach bessere Menschen als wir. Die sind uns einfach um Jahre voraus.
Ja, also es ist gefühlt sowieso, Deutschland lebt noch in 1980 und die leben 2024 oder so, ne? Aber so das geschnittene Gemüse hat mich überrascht, aber was sie halt zum Beispiel auch haben, ist, dass du so Packungen Hähnchenschenkel komplett schon mit abgezogener Haut und Knochen rausgenommen kaufen kannst. Das hat meine Schwester mir nämlich nochmal geschrieben, dann bin ich nochmal extra in den Laden gelaufen.
Dafür?
Ja.
Okay.
Also wir standen halt auf dem Parkplatz noch, wegen eines Grundes, den ich nicht mehr in diesem Podcast nennen darf.
Okay.
Und meine Schwester hat mich dann halt gebeten, diese ja entknochente, enthautete...
Das sind ja fast deutsche Worte, die du benutzt.
Hähnchenschenkel zu kaufen. Das ist halt auch richtig praktisch eigentlich. Also du kannst, die hat dann halt einfach das in die Suppe geschmissen oder du kannst ja genauso gut einfach in die Pfanne schmeißen und du musst ja nicht mehr deine Hände schmutzig machen.
Das ist verrückt.
Ja. Und dann natürlich diese Teigwaren. Ich dachte immer so, Frikandel ist so typisch holländisch als Joke gemeint, aber die haben halt selbst so diese Frikandeln in dieser Auslage schon drin. Wie man das halt in diesem Backofen oder dieser Bäckereiabteilung von Lidl halt kennt. Und aber auch so Mini-Aufbackwürstchen im Teigmantel oder auch diese Frikandel im Teigmantel.
Ich habe auch letztens darüber nachgedacht, ob. Also ich kann aus meiner Kindheit natürlich auch Bratrollen von zu Hause, aber ich habe auch Jock gefragt, ist es wirklich so ein eigentlich holländisches Ding, dass wir Deutsche, die nah an der Grenze wohnen, einfach nur zu uns rübergezogen haben oder ist es doch weiter verbreitet? Oder ist es halt wirklich nur so holländisch und ich kenne es einfach nur, weil ich halt früher öfter in Holland war als Kind und weil wir so nicht an der Grenze wohnen. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht zuordnen.
Ich weiß auf jeden Fall, also es ist jetzt zumindest so, dass es ja schon regionspezifisches Essen gibt, ne? Also ich weiß zum Beispiel, in Hamburg ist, oder im Norden Deutschland ist, glaube ich, Lakritz gar nicht so beliebt wie jetzt in Nordrhein-Westfalen oder, keine Ahnung, irgendwelchem anderen Gebiet, weshalb man halt nicht so ein Riesensortiment an Lakritz im Norden von Deutschland hat.
Okay.
Und genauso gibt's dann ja in Bayern bestimmte Lebensmittel, die man im Restaurant eigentlich immer bekommt. Keine Ahnung, hier Kaiserschmarrn oder sowas. Was man ja eigentlich hier in der Regel nicht hat. Oder Franzbrötchen aus Hamburg, was man hier in der Regel auch nicht hat. Ich glaube, kann mir auch gut vorstellen, oder ich könnte mich jetzt nicht erinnern, dass die Male, die ich in Hamburg war, ich irgendwie eine Frikandel irgendwo gesehen habe.
Ja, also ich frage mich jetzt gerade wirklich, weil ich habe nie darauf geachtet. Es kommt mir sehr, sehr komisch vor, dass ich, wenn ich in einer Pommesbude keine Bratrolle bestellen könnte.
Ja.
Aber ich habe nie darauf geachtet, ob es vielleicht wirklich so ist, dass es in einer Region einfach nicht so das Ding ist. Und das käme mir sehr komisch vor, aber ich könnte es mir auch genauso gut auch vorstellen.
Das sollte, ja.
Ja, das ist wieder der nächste Mindfuck der Holländer.
Ja. Aber wir sind tatsächlich früher, als ich noch bei meinen Eltern gelebt habe, bin ich schon mal rüber in die holländische Grenze und habe tatsächlich auch mal so eine 40er-Packung Frikandeln geholt.
Gegessen.
Ja, auch gegessen auch.
Aber es weiß halt niemand, warum Arthur früher dicker war.
Was auch echt nice war, das haben wir auch geholt, so eine Packung mit Mini-Croissants und Mini-Brötchen. Einfach so Mini-Croissants.
Was ich komisch finde, ist, wenn du halt, was ich vollkommen normal finde, ist, wenn du nach Holland an die Nordsee fährst und dann zum Beispiel sowas wie Kibbeling isst, ne? Oder Backfisch. Was ich komisch finde, ist halt, wenn du von uns zu Hause aus dem Kreis Heinsberg, 20 Minuten nach Westen fährst, über die Grenze, und du bist halt gefühlt kein bisschen näher am Meer, aber auch da gibt's Kibbeling und Backfisch. So, sowas kommt mir immer komisch vor, weil irgendwie gefühlt fehlt mir da dieser Weg zum Meer oder das Meer an sich.
Ja, also ich weiß ja zumindest von meinem Vater auch, dass es da auch so einen fetten Kanal gibt, wo man auch angeln kann. Ich will jetzt nicht damit sagen, dass sämtlicher Fisch da rauskommt, aber...
Doch, hast du gerade impliziert.
Aber zumindest gibt's da bestimmt auch einen Hafen, wo dann frischer Fisch gefangen wird, von wo man dann auch entsprechend näher dran wohnt, ne? Und beziehungsweise auch die Kontakte eher bestehen. Und wenn wir von dem gleichen Fischladen sprechen, dann ist das ja schon zumindest einer von diesen, ich sag mal, kreisbekannten Fischläden, wo früher halt auch, das war ja früher eigentlich immer nur so ein kleiner Wagen, wo man Backfisch holen konnte. Und inzwischen haben die das ja auch schon zu so einem fest verbauten Restaurant ausgeweitet. Und der ist auch, also der Backfisch ist da kann man nichts sagen. Also der Backfisch, der ist wirklich top.
Aber wir machen keine Werbung für diesen Laden, weil wir nicht gesponsert sind von diesem Laden.
Nee, wir haben zwar aber schon tausendmal von Lila gesprochen und erwähnt.
damit kommen wir zum Sponsor der heutigen Folge.
Aber wir sind halt schon durch den Laden gegangen und auf einmal, so wenn man im Ausland in einem Supermarkt ist, sitzt auf einmal das Geld lockerer in der Tasche.
Ne, dann, obwohl du halt einfach nur trotzdem ziemlich nah an zu Hause bist.
Also ich bin schon durch den Laden gegangen, habe halt echt so einen Witz darüber gemacht, von wegen so, wenn wir in Deutschland wären und ich auf einmal so auf irgendwas zeigen würde und sage, ich möchte das haben, wird meine Freundin auf mich gucken und sagen, wir haben das zu Hause oder das brauchen wir nicht. Wir haben schon genug Essen zu Hause und auf einmal
Essen zu Hause. Kaum
sind wir in Holland, ist halt einfach alles erforderlich und alles kann man mal kaufen.
Arthur, hast du eine Karte dabei? Ja, perfekt.
Ja, so ziemlich. Nee, weil tatsächlich, sie wollte viele Dinge haben und sie meinte auch, ich möchte bezahlen. Und dann habe ich gesagt, hätte ich mal vorher gewusst, das hat sie mir natürlich erst an der Kasse gesagt. Ich hätte es vorher gewusst.
Daraufhin hast du dir ein zweites 40er-Pack Frikandel gegriffen.
Aber was ich halt so interessant fand, die haben halt, und das gibt es auch bestimmt auch in Deutschland, aber jetzt, wo ich in Holland war, habe ich dann natürlich auch entsprechend für den Soda-Stream so Sirup geholt. Für Eistee mit Sprudel und halt diesen Cassis. Mhm. Und da kostet halt irgendwie so eine halbe Liter Flasche, ich glaube 1,50, während man hier in Deutschland halt diese, ich weiß nicht, ob es original Coca-Cola ist, aber zumindest halt von SodaStream diese originalnahen Sirupfläschchen mit 200, 300 Millilitern, die halt 5 bis 6 Euro kosten. Das fand ich auf jeden Fall ziemlich krass.
Mhm. Okay. Keine Ahnung, kann ich nicht so viel zu sagen. Ich habe keinen Soda-Stream.
Ja.
Kann ich nur zuhören.
Was ich
krass fand, war die Tankpreise in Holland. Weil ich kann mich noch gut daran erinnern, und es ist noch nicht so lange her, es ist vielleicht 5, 6 Jahre her, dass mein Vater halt immer, wenn er ohnehin da so an der Grenze unterwegs war, dann ist er halt immer noch über die Grenze rübergefahren zum Tanken.
Ja.
Das waren immer die zwei Sachen, immer Kaffee und Tanken. Das war in Holland immer günstig.
Ja.
Und letztens, als wir aus Holland zurückgekommen sind, war einfach an einer Zapfsäule, ich glaube 1,97 oder sowas auf der Autobahn.
Ja.
Und selbst in den Städten waren es, glaube ich, 1,85 oder sowas. Also deutlich krasser, als es hier ist.
Aber du tankst Benzin, ne?
Ja. Ja. Ja, aber trotzdem, es waren fast 2 Euro in einer, also gut, also Autobahnpreise sind sowieso immer noch mal krasser, aber auch so an sich waren es irgendwie in die 1,85.
Ich bin einmal auf der Autobahn unterwegs gewesen, als ich zum Köln-Bonner Flughafen gefahren bin. Bin ich an der Tankstelle vorbeigefahren, da hat der Diesel, glaube ich, 98 Cent oder sowas gekostet. Also war richtig billig, obwohl der Regelpreis halt schon so eher bei 1,15, 1,16 war, so gefühlt 20 Cent günstiger, wo ich halt wirklich dachte, das kann nicht sein, dass man jetzt ausgerechnet an einem Flughafen auf einer Autobahntankstelle der Dieselpreis so niedrig ist. Hm. Das hat mich auf jeden Fall sehr überrascht.
Verrückte Story.
Noch verrückter ist, wenn man in Holland aber tanken geht, das hat mich richtig irritiert, weil das war zu dem Zeitpunkt auch noch auf jeden Fall, wo ich nicht so oft oder nicht so lange ein eigenes Auto besessen habe. Wenn man nämlich nach Holland tanken fährt, dann wird die Zapfsäule ja nicht auf Null gesetzt, sondern du fährst an eine Zapfsäule ran und dann steht halt im Endeffekt immer noch dieser Preis, zu dem der Vormann getankt hat, mit den Preisen da dran. Also zumindest an den Tankstellen, wo ich jetzt war.
Hm.
Und ich bin da dran gefahren und hab dann halt so geguckt. Und das hat mich dermaßen verunsichert, dass ich ohne zu tanken wieder gefahren bin, weil ich nicht wusste, wie ich mit der Situation umgehen
soll. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Weil ich weiß, zumindest in einer Tankstelle bei uns aus der Ecke, wo ich öfter tanken gehe, ist es auch so. Da wird das auch erst, wenn du, das ist eine zum selber tanken. Mhm. Das heißt, wenn du steckst eine Karte rein, also die Bankkarte rein, dann kannst du erst tanken.
Mhm.
Ich habe noch nie drüber nachgedacht, aber da ist es auch so, dass erst wenn du die Karte reingesteckt hast, wird das Ding auf Null zurückgesetzt. Deswegen verwundert mich das irgendwie gar nicht, aber stimmt, an anderen Tanksäulen ist es nicht so. An anderen Tanksäulen ist es null, wenn du ankommst. Ne?
Ich bin halt damit verwöhnt, dass du an eine saubere, reine Tankstelle, Tankstellennummer ranfährst. Mit
geklärten Verhältnissen.
Ja, dass du halt wirklich bei null anfängst und nicht bei 87 Euro und dann musst du auf gut Glück die Zapfsäule reinschieben und hoffen, dass der Vormann gezahlt hat und nicht einfach abgehauen ist und dann auf einmal dann die 87 größer wird.
Deutschland, aber normal.
Ja.
Kennst du diese Stelle bei den Simpsons, als Homer ein Wohnmobil hat und mit dem Wohnmobil zur Tankstelle fährt und auch anfängt zu tanken und dann ist er halt bei 999 und 99 Cent und dann schwenkt es um auf Null und dann, gerade tanken.
Ja, das gibt's leider nicht. Ja,
aber es ist doch eigentlich nur fair, ne?
Es ist, ja.
Vielleicht dann nochmal hochtanken auf 20, 25 Euro und dann...
Ja, mal gucken, was dann der Tankwart sagt. Ich finde auch es ist, also holländische Tankstellen sind auch ziemlich komisch, weil
wie du einfach länger nach dem Adjektiv gesucht hast und dann komisch.
Ja, weil, also es ist eine Eigenart im Vergleich zu deutschen Tankstellen, weil ich kenne das eigentlich nicht, dass man sagt, lass mal nach Holland tanken fahren und gleichzeitig irgendwie eine Packung Kaffee kaufen, weil das ist günstiger als in Deutschland. Und ist das tatsächlich schon öfter mal so vorgekommen, als wir damals noch die Chibo-Kaffeemaschine hatten mit den Kapseln, dass wir dann nach Holland gefahren sind, da getankt haben und dann auch einfach nur so eine 80er oder 98er Packung Kaffee geholt haben für 15 oder 20 Euro.
Also mein Vater kommt heute noch öfter mit Senseo-Packungen zurück, aber halt dann mit so einem ganzen Paket, wo dann so 8 oder 10, 16er Packs drin sind. Ja, und die Sache ist halt, die Leute könnten mich alle verarschen. Ne? Ich habe noch nie den Kaffeepreis zwischen deutschen und holländischen Supermärkten verglichen. Ne? Es könnte einfach die ganze Zeit sein, dass seit Jahren der Kaffeepreis in Holland einfach über dem in Deutschland ist und mich alle nur verarschen. Ich würde es nicht wissen. Ne?
Vor allem, mein Gedanke ist halt auch, es ist ja schön und gut, dass es günstiger ist, aber mir kann keiner erzählen, dass es irgendwann sich rentiert, zum Beispiel aus Neuss nach Holland zu fahren für eine Packung Kaffee, die dann 2 oder 3 Euro günstiger ist als in Deutschland.
Ja, ich glaube, also ich weiß halt nicht, kommt auch an, wie viel du holst. Ne?
Ja.
Ich glaube, also zumindest bei uns ist das mehr so, wenn man ohnehin quasi mit einem Rad schon über die Grenze ist, dann kann man auch direkt rüberfahren.
Ja, genau. Aber es ist auf jeden Fall so, das sind so Gewohnheiten. Und das habe ich auch irgendwann gemerkt, wenn man mit Leuten zu tun hat, die halt nicht an der Grenze wohnen. Das sind Gewohnheiten, die sind für uns normal, dass man einfach mal sagt, ja, ich fahre mal kurz mal rüber ins Nachbarland.
Hm.
Und ich habe ja auch mal im Schüleraustausch teilgenommen und da kamen halt Leute aus der Türkei zu uns rüber. Das war halt auch nochmal ein mindblowing-Erfahrung, dass man dann sagt, so ja von wegen, ja, was sollen wir heute Abend Nachmittag machen? Ja, keine Ahnung. Ja, wir können einfach mal rüber nach Holland fahren. Und dann so von wegen, ja, okay, und wie läuft das denn ab? Ja, du steigst ins Auto und du fährst weder an deiner Grenze an irgendetwas vorbei, sondern du fährst halt Auto und auf einmal steht da ein Schild, du bist jetzt in den Niederlanden und dann kannst du dich halt frei da deinen Aufenthalt freigestalten.
Ich habe, als die Corona-Maßnahmen krasser waren, man auch, also zuerst mal vorneweg, als die Corona-Maßnahmen krasser waren, da war ja scheinbar angeblich, und ich mache gerade Ausführungszeichen mit meinen Händen.
Mit deinen Händchen.
Mit deinen Händchen.
Mit deinen zarten Händchen.
Da gab es ja angeblich Grenzkontrollen zwischen Deutschland und Holland.
Ja.
Was ich auch so, also ich meine, ich bin jetzt halt auch nicht rübergefahren, aber ich habe halt nie, seitdem es Corona gibt, irgendeine Grenzkontrolle zwischen Deutschland und Holland gesehen.
Mhm.
Aber in der Zeit, als es verstärkte Grenzkontrollen gab, angeblich, war ich mit einem Kumpel unterwegs, in der Grenzregion mit dem Fahrrad.
Ja.
Und dann sind wir halt auch mal so einen Fahrradweg lang gefahren und wenn einer von uns einfach nach links vom Fahrradweg runtergefahren wäre aus Versehen und sich hätte oder hingefallen wäre vom Fahrradweg, wären wir einfach in Holland gewesen, ne?
Mhm.
Wir hätten also es ist einfach so kurios, dass es diese Grenzen überhaupt gibt, weil sobald du einfach wirklich einen Fuß auf den Rasen neben dem Asphalt setzt, wärst du halt in Holland gewesen, weil dieser Weg halt ein paar Meter lang direkt an der Grenze entlang führt, ne?
Ja.
Und auch da war einfach freies Feld nach links und rechts. Und also vielleicht hätte man auf Autobahn oder sowas die Kontrollen, vielleicht hat man die auch durchgeführt, ich weiß nicht, kann ich sagen. Aber in solchen Regionen, ich hätte es einfach niemals verhindern können. Es wäre einfach unmöglich gewesen.
Ja, ich denke, also ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie das vor der EU war, so an sich.
Ich auch nicht. Meine Großeltern erzählen halt auch immer früher, dass es Zoll nach Holland gab, aber wie ist es mit solchen Ecken? Ich meine, es gab ja keine Selbstschussanlagen zwischen Holland und Deutschland.
Vor allem, es sieht ja auch gar nicht an den Stellen, wo man nach Holland rüberfährt, sieht es ja auch noch nicht mal so aus, als wäre da jemals irgendetwas gewesen, was überhaupt auf Zoll hindeutet oder sonst irgendwas. Mhm. Ne?
Es gibt nur, wo wir früher nach Holland gefahren sind, da gab es noch so, die sind inzwischen auch zurückgebaut, so Häuschen, so Zollhäuschen. Die standen aber, da war aber schon so, dass die Autobahn, glaube ich, in den Bereichen neu verlegt wurde und die Zollhäuschen standen quasi rechts von der Autobahn.
Mhm.
Dann haben noch so erzählt, ja, da waren früher die Zollhäuschen, muss man immer anhalten und dann Zollkontrollen und sowas.
Das ist verrückt. Also das ist halt schon so eine Sache, die ist, wir sind halt schon damit groß geworden, dass es einfach komplett normal ist.
Mhm.
Also auch sich einfach in ein Flugzeug reinzusetzen und dann halt mit dem Personalausweis in einem fremden Land wieder auszusteigen, 2-3 Stunden später, wo die Leute einfach komplett eine andere Sprache sprechen und der Lidl auch wieder komplett anders aufgebaut ist, als man es gewohnt ist, einfach auszusteigen und sich dann normal da aufzuhalten.
Mhm. Ich habe auch mal in so einem Buch gelesen, dass es halt total, dass das Konzept Urlaub ja auch grundsätzlich was ziemlich Neues ist. Also keine Ahnung, vielleicht 80, 100 Jahre, also eigentlich noch nicht mal, aber also weniger als 100 Jahre auf jeden Fall. Weil früher hättest du halt, hättest du im Deutschen Reich irgendwo im 19. Jahrhundert gelebt, dann wärst du halt nicht einfach für deinen Urlaub in feines Land Frankreich rübergefahren, sondern du wärst vielleicht an die deutsche Nordseeküste gefahren. Aber dass du halt Urlaub einfach so irgendwo anders machst, ist auch ein recht neues Konzept der letzten Jahrzehnte, zumindest für den Großteil der Bevölkerung.
Ja, meine Eltern würden dir noch erzählen, dass es früher keinen Urlaub gab, sondern da hast du einfach mehr Zeit gehabt, zu Hause zu arbeiten. Für meine Eltern war das immer Urlaub, Wochenende hatten wir nicht. So, entweder du warst auf der Arbeit oder du hast zu Hause morgens schon ein bisschen früher aufgestanden, hast die Kühe auf die Weide gebracht und hast angefangen, auf dem Acker irgendwas zu arbeiten oder sonst irgendwas. Aber dementsprechend für mich, das Konzept Urlaub kam ja eh erst mit gefühlt 16, 17, weil davor hieß es halt, in den Sommerferien, wir machen keinen Urlaub, sondern wir fahren zu der Familie, um in der gleichen Wohnung dann mit 8 Leuten zu leben, statt mit 4. Es war aber trotzdem schön. Aber wie gesagt, mein erster Urlaub war, glaube ich, dann mit 18, als ich dann mein eigenes Gehalt verdient habe.
Ja, du hast sowas schon mal erzählt, auf jeden Fall. Also halt die Schnauze. Ich kann es nicht mehr hören, langsam.
Ja, ich weiß, man hört nicht gerne doppelte Sachen doppelt und dreifach. Deswegen habe ich überlegt, wir können noch einmal kurz über das Ende von Game of Thrones sprechen.
Hast du da eine Meinung zu?
Ja, habe ich, aber ich möchte da nicht mehr drüber sprechen.
Okay. Also ich fand's gut, muss ich sagen. Also ich finde, das war ein gebührender Abschluss für die sonst so gute Serie. Für die sonst eher mäßige Serie, aber die hat zum Ende hat sie nochmal einen richtig guten Jump nach oben gefunden.
Mit diesen Worten wollte ich auch eigentlich nochmal das Ende von Hausgemacht verkünden. Das ist die offiziell letzte Folge.
Ja, es ist genau eigentlich wie Game of Thrones. Ne? War mäßiges Mittelteil, aber jetzt gutes Ende.
Gutes Ende. Ja. Ja, das Beste an dem Ende von Hausgemacht ist, dass Hausgemacht zu Ende geht. Ja. Das ist das letzte Mal das Intro abgespielt.
Die Leute, meinen jetzt ernst oder was passiert hier gerade?
Ja, und dann gibt's so ein Rebranding. Und ab nächster Woche gibt's
selbstgemacht.
selbstgemacht, ja.
Genau.
Glaubst du, wir werden das so lange weitermachen, dass irgendwann unsere Kinder sich zusammensetzen und denken, komm, wir machen eine Folge Hausgemacht
Junior.
Ja, oder Hausgemacht neu gemacht. in Ehren an unsere Väter.
Möglich.
Momentan
ist ja nur von einem von uns beiden überhaupt safe, dass es Kinder gibt. Ja. Ne? Nicht zuletzt deswegen, weil sie hinten zwei Zimmer weiter liegt.
Ich habe irgendwo gelesen oder gehört.
Du hast es im TikTok gesehen, meinst du?
Tatsächlich nicht. Aber mir ist bewusst, dass ich das euch geschickt habe. Ich habe mal irgendwo mitbekommen.
Ich kann das nicht mehr ernst nehmen.
Meinetwegen, wenn du sagst, ich habe einen TikTok gesehen.
Aha, das klingt
plausibel. Was eigentlich nicht der Fall ist, aber in Japan oder in China, in irgendeinem asiatischen Land, machen die neuerdings QR-Codes auf die Rückseite vom Grabstein, den du scannen kannst und dann kriegst du ein Video von der Person. So ein zusammengeschnittenes Video. Also so ziemlich so ein Story-Highlight von deinem Leben. Womit die Leute dann halt sehen können, was für eine Person du warst, was du so erlebt hast.
Das ist ein bisschen weird, aber für so wirklich alte Grabsteine wäre schon interessant, ne? Also,
ja.
Also so jetzt, keine Ahnung, die aktuellen Grabsteine würde ich mir, glaube ich, nicht unbedingt geben, aber sowas von jemandem, der vor 250 Jahren, 500 Jahren gelebt hat, das wäre schon irgendwie interessant, ne?
Ja. Ja gut, oder halt du machst das heute für in, keine Ahnung, 100 Jahren. Ne, dann, und meine Idee ist ja eigentlich, dass wir dann einen QR-Code machen könnten für Hausgemacht. Wo dann...
Dann gucken die Leute drauf und ich bin jetzt eigentlich nicht bereit für ein neues Commitment.
Kein Wunder, dass die nur 50 Zuhörer hatten über die gesamte Laufzeit. Aber das ist halt schon eigentlich... In Deutschland, die Friedhöfe sind ja generell, das ist ja auch mein Problem mit diesem ganzen Konzept. Man mietet ja entweder, glaube ich, einen Grabplatz für 10 oder 20, 25 Jahre. Also, 25, man kann ja nur eine maximale Anzahl an Jahren, glaube ich, einen Grabplatz mieten. Wenn man aber zumindest so einen Platz hätte, der halt wirklich lange oder längerfristig hält, auch mit dem Grabstein, wäre das eigentlich schon so ein interessanter Gedanke, wenn man halt wirklich so einen QR-Code auf den Grabstein draufhaut mit Hausgemacht und damit hast du dann zumindest Stand jetzt bald schon fast 3 Jahre unseres Lebens halt dokumentiert.
Ja.
Wo man dann halt wirklich eigentlich sich dann davor setzen kann, vor diesen Grabstein und dann halt das Leben sich anhören.
Und dann hören die Leute das so und dann so, wow, sie haben es 3 Jahre gemacht und sie haben einfach nichts erreicht in ihrem Leben.
Weiß man ja nicht.
Einfach 3 Jahre vergeudet.
Hä, das weißt du ja nicht. Guck mal, ich bin jetzt gerade mal 28.
Kurz überlegen.
Und
welches Jahr haben wir?
Und du weißt ja nicht, was in den nächsten 20 Jahren passiert.
Du meinst, das hier sind unsere humble beginnings?
Zum Beispiel, vielleicht wirst du ja der nächste Jeff Bezos.
Möglich.
Und dann hast du dann einfach so einen QR-Code mit deinem jungen Leben, so Daniels Anfänge. Vielleicht oder wir werden noch irgendwann so wirklich so der harte Kern von Podcastern.
Ja, bestimmt. Klar, es ist alles möglich.
Und wenn man das dann halt so berücksichtigt, ich kann auf jeden Fall jetzt zumindest sagen, ich würde mich nicht dafür schämen, wenn ein QR-Code mit meinem Lebenshighlights kommt und dann mit dem Haus gemacht.
Wir könnten auch ein NFT aus unserer ersten Folge machen, die verkaufen. Dann, wenn wir so richtig durchstarten, ist die richtig viel wert.
Okay.
Oder von Folge 0. Irgendwann veröffentlichen wir Folge 0. Ich meinst, was das abgeht.
Folge 0 und die verlorene Folge.
Genau. Das ist eine richtige Sammler-Edition.
Limited Edition, ja. Auf einer goldenen Schaltplatte.
NFT-Konzept kennst du aber grundsätzlich. Hast du mitbekommen?
Ja, du hältst dein Handy dann dran.
Nee, das ist
NFC.
NFC.
Ich dachte, du hast einfach einen Sprachfehler.
Auch.
Nee, erleuchte uns.
Bei NFC sind grundsätzlich wohl Systeme, so ein ähnliches System wie Bitcoin. Nur, dass diese Teile dazu dienen, um quasi Zertifikate und sowas auszustellen und quasi nachzuweisen, dass irgendwas Bestimmtes nur einer Person gehört. Momentan ist ein ziemlicher Hype darum ausgebrochen, also dank dieser Dinger bist du jetzt quasi in der Lage, digitale Sachen zu verkaufen. Also zum Beispiel die Nyan Nyan Cat, das GIF oder GIF, ich werde die Diskussion nicht anfangen, oder auch Smileys und
du
so weiter.
Indem du es auf zwei Arten ausgesprochen hast, die Diskussion schon angefangen.
Smileys und so weiter werden jetzt über kannst du jetzt quasi ersteigern über NFTs. Und damit also es ist halt, das Kuriose ist halt dabei, du kannst dieses Ding nach wie vor dutzende Male kopieren, aber über dieses Zertifikat ist es halt wie bei einem Echtheitszertifikat für ein normales Bild, du bist halt, kannst halt beweisen, dass du das Original besitzt.
Also ist das quasi eine Revolution auch für Künstler, die dann sagen können, so ich habe das Bild gemalt und sämtliche Kopien, die davon kursieren. Ja. Sind Nachmachen oder Fälschungen sozusagen.
Also ich habe jetzt zwei Dinge davon gesehen, die mehr oder weniger rauskommen. Das eine ist, Leute verkaufen halt digitale Bilder damit. Mhm. Und das andere ist, Leute verkaufen sowas wie, ich vereinfache es mal, wie digitale Sammelkartenspiele. Dass Leute quasi, also sowas wie zum Beispiel, du könntest einfach alle Hausgemacht folgen, damit verkaufen. Und sollten wir irgendwann mal der Kern der deutschen Hausgemacht, der deutschen Podcast-Szene sein, könnten dann Leute anfangen, die Folgen zusammenzusammeln.
Also so wie die 7 Dragon Balls.
Genau.
Könnten wir dann die 350 Hausgemacht-Folgen ins World Wide Web rausschießen und dann sagen, derjenige, der alle Folgen zusammenbekommt,
wird von Shenlong besucht, ganz genau.
Oder mit Shenlong sind wir beide mit oder ohne Vaseline gemeint.
Da können die Leute sich überraschen lassen.
Das ist ein interessantes Konzept. Wo kann man da rein investieren?
Das wird über Wallets, glaube ich, verkauft, wie jedes andere Ding auch.
Also ist das nicht sowas wie Bitcoin, wo jeder nachtrauert, dass der damals nicht irgendwie für 50 Cent 300 Bitcoins gekauft hat?
Nicht in der Hinsicht, dass es... Also ich glaube, dass der Unterschied ist halt dabei, dass es bei Bitcoin ja darum geht,
eine Währung.
Eine Währung zu erstellen, aber dass es auch darum ja mehr oder weniger geht, dass es immer noch geschürft wird aktuell und die Leute jetzt noch versuchen, den Zug aufzuspringen. Und bei NFTs geht es jetzt mehr darum, aktuell verkaufen alle Leute ihre Kunstwerke, in Anführungszeichen, und du musst quasi mehr oder weniger versuchen, jetzt auf den richtigen Künstler zu setzen. Also ich glaube, das, was sich Leute bei Bitcoin aktuell ärgern, dass sie nicht bei 50 Cent Bitcoin gekauft haben, wird in wenn NFTs weiterhin groß werden, dann eher so sein, warum habe ich nicht auf Künstler X wird jetzt statt Künstler Y.
Okay.
Genauso wie sich Leute, also ums, also mit Firmen kann man es vielleicht besser vergleichen, genauso wie sich Leute quasi ärgern, dass man auf den Microsoft Zoom gesetzt hat und nicht auf den Apple iPod damals. Der Microsoft,
okay.
Das war Microsoft MP3-Player-Version.
Ach so.
Und da du es nicht kennst, hast du quasi genau das bestätigt, was ich damit sagen wollte.
Ja, ich bin halt weder mit dem einen noch mit dem anderen aufgewachsen. Ich glaube, ich habe in meiner gesamten Lebenszeit, als damals MP3-Player so in waren und überall auf dem Markt erhältlich, ich glaube, bei mir haben MP3-Player so ziemlich immer nur maximal ein halbes Jahr gehalten. Also ich war auf jeden Fall Stammkunde beim Mediamarkt, aber auch Stammkunde bei der Infoabteilung, weil immer wieder die MP3-Player halt defekt gewesen sind. Ich glaube, einer hat bei mir richtig lange gehalten, als der dann kaputt gegangen ist, war das wirklich so richtig schmerzhaft. Und dann habe ich mir dann diesen standardmedienblauen Block, den jeder hatte, geholt. Der hat bei mir aber auch irgendwie gehalten, glaube ich, auch irgendwann mal abgegeben. Und ich weiß auch gar nicht, was ich danach damit gemacht habe, aber ich glaube, ich habe mir davon dann einfach irgendwelche Kopfhörer gekauft.
Drogen gekauft.
Ja. Und ich glaube, dann bin ich dann irgendwie lückenlos in die Zeit rübergegangen, als man dann einfach das Handy benutzt hat, um Musik zu hören.
Ich überlege auch gerade, ich glaube, also ich habe das Gefühl, ich hing immer zurück. Ich hatte noch dieses digitale, tragbare Mini-Radio, das auch so groß war wie ein USB-Stick. Als die Leute angefangen haben, MP3-Player zu nutzen, dann hatte ich einen MP3-Player, als der iPod groß wurde. Dann hatte ich einen iPod, als die ersten Leute angefangen haben, iPod Touch zu holen, und dann konnte mein Sony Ericsson auch Musik abspielen. Was sowieso grundsätzlich dumm war, weil ich kein großer Musikhörer zu dem Zeitpunkt war. Von daher war das eh alles unsinnig. Ich hatte das letztes, glaube ich, in der Freundesgruppe erzählt, dass, also warst du fertig? Ist mir egal. Dass ich mit Leuten jetzt mich unterhalten hatte, die 2001 und 2002 so in der Kante geboren sind. Und dass die halt erzählt haben, dass die ihr erstes Smartphone in der 5. Klasse bekommen haben. Und ich mir halt nicht vorstellen kann, wie es gewesen wäre. Also mein erstes Smartphone hatte ich halt wirklich erst in der Oberstufe, so zum Ende der Schule hin. Vielleicht 12. Klasse, aber ich weiß es nicht. Ich glaube, es war 12. Klasse, 13. Klasse irgendwann. Und ich kann mir halt nicht vorstellen, wie es gewesen wäre, wenn die ganze Mittelstufe hinweg schon das Smartphone existiert hätte. Ich weiß es einfach nicht, wie meine Schullaufbahn dann verlaufen wäre. Weil ich habe das Gefühl, seitdem das Smartphone an sich eingeführt wurde in meinem Leben, hat das schon auch, also sowohl positive als auch negative Veränderungen gebracht. Aber es hat halt Veränderungen gebracht. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie es gewesen wäre, wenn es eine Mittelstufe schon da gewesen wäre. Wir sind da, im letzten Moment sind wir quasi noch durch die normale Schulzeit irgendwie gefühlt gekommen, wo es schon Handys und SMS gab. Aber ich weiß halt nicht, wie es mit Smartphones gewesen wäre. Auch noch sich daran erinnern zu können, als WhatsApp-Gruppen noch Nutzerbeschränkungen hatten, die auch gar nicht so klein waren, dass es halt wirklich so Beschränkungen teilweise von, ich glaube, 25 oder 50 Usern gibt. Und heute wirst du gefühlt, also keine Ahnung, ich höre es von regelmäßig von Bekannten aus der Uni, ja, ich wurde jetzt wieder in so eine neue 250 Nutzergruppe. Also erstens war ich schon nie in so einer großen WhatsApp-Gruppe, ich wüsste zweitens nicht, wie ich damit umgehen sollte, und drittens war es halt vor einigen Jahren echt noch nicht möglich.
Generell so WhatsApp, mega komisch. Also ich habe mir halt in der 11. Klasse dann irgendwann mal, ich glaube, ein Samsung Wave 2 geholt, auf Empfehlung eines Kumpels, und
das hatte noch so ein eigenes Betriebssystem, nicht mit dem Google Play Store, sondern so ein eigenes, mit dem Badar hieß das Betriebssystem. Und da gab es einfach partout kein WhatsApp. Mhm. Und auf einmal hatten alle WhatsApp, und ich war so ziemlich so eine der wenigen, die überhaupt noch mit SMS geschrieben hat. Und dann war es halt auch wirklich so ein Punkt, wo dann mir Leute gesagt haben, so, ja, ich bin jetzt eigentlich nur noch WhatsApp. So, ich glaube, du bist so ziemlich die einzige Person, Arthur, mit der ich über SMS noch schreibe. Und das war so der Moment, wo ich dachte, irgendwie, ich gehe nicht mehr mit. Und dann habe ich dann irgendwann mir, ich weiß nicht mehr, mein erstes HTC geholt. Und dann bin ich bei WhatsApp bin aufgesprungen, und dann habe ich irgendwann gemerkt, so diese SMS und Telefonflat ist einfach nur so dermaßen überflüssig.
Ich komme erst noch, als diese Smartphone-Zeit so losging, hatte ein Kumpel von uns, das erste mehr oder weniger Tablet. Also es war ein 7-Zoll-Tablet, wo man sagen muss, 7 Zoll sind ja heutzutage fast schon ein Handy geworden. Und es war halt noch eins mit so dem Touchscreen, wo du so dieser Folie drauf, diese Touchscreens.
Wo du richtig drauf gucken musst.
Und ich weiß noch, also zu dem Zeitpunkt war es halt nicht so, dass jeder Internet auf seinem Handy hatte. Und er hatte halt eine App runtergeladen, die einem die... die 50% der meistgelesenen Wikipedia-Artikel für 7 GB oder sowas auf der SD-Karte gespeichert hatte, damit er dann halt im Unterricht teilweise Sachen nachgucken konnte bei Wikipedia, weil einfach niemand Internet hatte. Und das sind noch so strange Momente.
Das ist halt echt richtig komisch. Ich weiß noch, als der Erste aus der Klasse mit einem iPod Touch rausgekommen ist oder zur Schule gekommen ist und dann halt noch so Sachen wie Paper Toss dabei hatte und Fruit Ninja oder sowas.
Ja.
Und ich weiß auch nicht wieso, aber diese Spiele sind irgendwie, die sind zwar im Play Store vorhanden, aber die sind einfach in der Gosse verloren gegangen. Ich weiß nicht, ob die Entwickler einfach dermaßen irgendwie so eine Paywall reingeklatscht haben oder einfach die Spiele irgendwie nicht mehr diesen Flair haben wie früher, aber wenn man heute irgendwie Paper Toss suchen würde, findet man das, glaube ich, auch gar nicht.
Heute spielt auch ja niemand mehr Angry Birds, glaube ich.
Ja, wobei es gibt aber immer noch viele Teile Angry Birds. Also mir wurde das letztes noch im Play Store angeboten.
Naja.
Das war aber schon eine komische Zeit. Vor allem, wie es auf einmal gewechselt ist von, oh mein Gott, scheiße, ich bin aus Versehen auf die Internet-Taste gekommen zu, lass mich das mal schnell googeln oder lass mich einfach mal einen Film über mobile Daten gucken.
Fuck, wieso habe ich kein Internet?
Ja. Das ist auch einfach richtig komisch, wenn man so überlegt. Ich glaube, Internet wirklich ist, glaube ich, 98 oder 97, irgendwo so um den Dreh rausgekommen, ne? Also.
Ich weiß es nicht genau.
Ich glaube, wir sind.
Ich hätte sogar noch ein bisschen früher verortet, aber.
Ich glaube aber tatsächlich, dass wir relativ noch älter sind als das Internet.
Ich weiß halt nicht. Ich habe irgendwie verschiedene Daten im Kopf, aber ich weiß, dass es auch so Prototypen und sowas ja schon gab, ne? Und bei CERN und sowas.
Ja. Aber trotzdem, wenn man dann irgendwann seinen Kindern erzählen kann, tatsächlich, dass man so ziemlich so alt ist wie das Internet, das relativiert einiges. Das relativiert auf jeden Fall einiges.
Es wird halt mega strange zu sehen, wie, also Leute, die Anfang der 2000er geboren sind, für die ist es auch noch was anderes, weil die halt auch in ihrem Leben es erlebt haben, wie das geändert ist, ne? Ja. Aber so für die Leute, die ab jetzt geboren sind, für deine Tochter zum Beispiel, das wird es halt ohne nie kennen, ne? Es ist halt,
Wir haben
gefühlt gelernt, mit dem Internet umzugehen und anderen, für die wird es einfach voraussetzen, dass es gibt.
Ja. Also mein Neffe und meine Nichte, die sind halt schon mit Smartphones und sowas aufgewachsen. Also die wussten halt schon mit 5, 6, wo ich dann quasi ohne zu lesen am PC saß und dann irgendwie schon gelernt habe, damit umzugehen, ohne wirklich zu wissen. Aber ich wusste halt, dass wenn du auf die linke Taste drückst, ist das Abbrechen, dann gehst du zurück und auf rechts ist das immer Weitergehen. Dass das so quasi schon ein PC aufgebaut ist, dass diese Struktur hat. So sind die halt auch schon inzwischen mit dem Handy aufgewachsen. Und es wird auf jeden Fall interessant, wie das weitergeht. Aber meine Schwester meinte schon jetzt, als ich gestern da war, dass sie schon auf diese Cloud- und Dropbox-Funktionalitäten überhaupt nicht mehr aufgesprungen ist und nicht mehr mitkommt und auch keinen Bock mehr hat, sich da einzulesen und zu wissen, wie das funktioniert.
Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass es in der Schule die Diskussion gab, dass auf jeden Fall die Cloud die Zukunft sein würde und das später jeder benutzen wird. Und alle Leute das Konzept von der Cloud zum Anfang hin nicht wirklich verstanden haben, was sie damit meinen.
Es hat mich auch, ich war auch einer der Personen, die eine Cloud immer für und Dropbox auch richtig scheiße gehalten haben. Man muss aber auch sagen, da wir in Deutschland aufgewachsen sind, war mein Gedanke auch immer so, ich werde auf jeden Fall irgendwo an einem Ort sein, wo ich nicht Zugriff habe, online auf diese Daten zuzugreifen. Und dann bin ich halt einfach, stehe ich bloß mit nackten Händen da. Und deswegen war ich immer so der Verfechter von, ich möchte keine Cloud-Systeme nutzen, weil wenn ich halt die Daten habe, will ich die offline auch drauf zugreifen können.
Und wie sieht das heute aus?
Tatsächlich speichere ich eigentlich relativ wenig immer noch auf der Dropbox ab oder so. Also in der Regel benutze ich die Dropbox am ehesten dafür, um Daten da drauf zu laden oder runterzuladen, um sie dann später mit dem Handy drauf zugreifen zu können oder um es dann aufs Handy downzuladen.
Okay, Boomer. Ja. Wo wir gerade bei Boomer sind, wie sieht es eigentlich aus mit Arthurs Vaterweisheit der Woche?
Liebt eure Kinder, habe ich schon gesagt. Yep. Ne? Seid keine Helikoptereltern, habe ich auch schon gesagt. Ne?
Keine Ahnung.
Ziemlich sicher.
Okay.
Was gibt's für Vaterweisheiten?
Du hast halt immer eine Woche, manchmal über eine Woche Zeit, um dir sowas auszudenken. Und du enttäuschst einfach jedes Mal.
Es ist halt auch einfach so, dass...
Schreib dir da was auf, wenn dir irgendwas einfällt.
Es ist halt auch jedes Mal so, dass ich immer wieder neu von der Frage überrascht werde.
Tja, go, hit me.
Meine Vaterweisheit ist, dass Babykacke nicht so krass stinkt, wie man immer denkt.
Wo wir gerade bei Kacke sind.
unser Instagram.
So noch Plug.
Hausgemacht vom Podcast.
Ah, fantastischer Übergang. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächstes Mal gut besser. Ciao.
Ciao.